Ja, ich habe euch ein Utensil mitgebracht. Das ist ein Wetterglas. Das hat mein Papa ganz oft gehabt und er stand ganz oft davor und hat immer darauf geklopft und wollte dann beobachten, wie sich so das Wetter entwickelt. Er war Landwirt und er wusste schon genau, jetzt kommt eine Schönwetterfront, dann wurde Heu gemäht oder bei einer Schlechtwetterfront, dann wurde Jauche gefahren. Ja, also er hat das ganz genau im Blick gehabt, wie sich das Wetter so entwickelt. Und das würde ich mir ehrlich gesagt auch für eine Gemeinde wünschen, dass es quasi so eine Art Stimmungsbarometer gibt, dass man genau erkennen kann, jetzt sind Spannungen dran, wie eben bei dem Anspiel, oder jetzt läuft es sticky, jetzt ist gerade ein Hoch und zwischenmenschlich läuft das Ganze. Ja, wer mich kennt, der weiß, dass ich eher so ein harmoniebedürftiger Mensch bin und ich brauche Ruhe, ich brauche Harmonie, also zwischenmenschlich, das muss ganz einfach passen. Manu nickt. Es ist so. Ja, und der Text, um den es heute geht, der enthält einige Spannungen und es passt eigentlich gar nicht zu mir, dass ich diesen Text wähle. Aber ich denke trotzdem, dass er uns sehr, sehr viel zu sagen hat und auch zwischenmenschlich auch weiterbringt. Ja, ich lese dazu Apostelgeschichte 15, die Verse 36 bis 41 und ihr könnt es vorne auf der Folie mitverfolgen. Tut mir leid, ich bin ein bisschen erkältet. Ich hoffe, dass meine Stimme mitmacht. Nach einigen Tagen sprach Paulus zu Barnabas: Lass uns wieder aufbrechen und nach unseren Brüdern sehen in allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, wie es um sie steht. Barnabas aber wollte, dass sie auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es nicht für richtig, jemanden mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war. Und sie kamen scharf aneinander, so dass sie sich trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und fuhr nach Zypern. Paulus aber wählte Silas und zog fort, von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Er zog aber durch Syrien und Silizien und stärkte die Gemeinden. Ich finde, der Text ist irgendwie wie eine Schönwetter- und wie eine Gewitterfront. Und ich habe den Ganzen ein wenig gegliedert. Ihr seht es da vorne. Es beginnt zunächst mit einem Schönwetterhoch und es braut sich langsam etwas zusammen in den nächsten beiden Versen, 37 und 38. Und dann kommt es tatsächlich zum Gewitter. Es entlädt sich, aber danach klart es wieder auf in den letzten beiden Versen. Zunächst einmal die Schönwetterfront. Es beginnt zunächst so harmonisch. In der Luther-Übersetzung, die ich gewählt hatte, da trägt diese Perikope die Überschrift Beginn der ersten Missionsreise. Hört sich harmonisch an, ist aber gar nicht so einfach, denn schon kurze Zeit später folgt ein großes Donnerwetter. Und wie gesagt, es ist ungewöhnlich, dass ein Mensch wie ich diesen Text wählt. Aber dennoch denke ich, dass er nicht nur Negatives in sich birgt, sondern auch viel Positives. Das hören wir dann im Laufe des Textes. Es beginnt damit, dass Paulus zunächst die Initiative ergreift. Er möchte nach den Brüdern sehen. Er möchte wissen, wie es ihnen geht. Und er und Barnabas wollen dazu aufbrechen und die Städte besuchen, die sie bei ihrer ersten Missionsreise auch durchlaufen haben. Chervil schreibt in seinem Kommentar, dass es eine Visitationsreise ist, also ein Besuch. Aber es ist weit mehr. Denn zur Missionstätigkeit gehört auch, dass man Nachsorge betreibt. Denn gerade in den ersten Schritten des Glaubens kommen immer wieder viele Fragen auf. Und besonders da bedarf es der Ermutigung. Bleibt im Glauben. Aus diesem Grund hatten ja Paulus und Barnabas bei der ersten Missionsreise auf dem Rückweg nochmal alle Städte besucht. Ein Jahr lang haben sie sich in Antiochia Zeit genommen, um die Gemeinde zu ermahnen und zu ermutigen. Ich denke also, Nachsorge ist unwahrscheinlich wichtig. Das gehört zum Beispiel auch zu einer Evangelisation dazu. Nicht nur monatelang, jahrelange Planung vorher, Betzeit, dann die Umsetzung, die eigentliche Evangelisation. Und danach sollte eigentlich auch eine Nachsorge betrieben werden. Wie fange ich die Leute auf, wenn sie suchend und fragend geworden sind, wenn sie Fragen haben? Wer begleitet sie in den ersten Schritten des Glaubens? Ich hatte bis vor ein paar Tagen bei Neues Leben mitgearbeitet, bei den Sommerfreizeiten, und wir beherbergen dort viele Gäste. Und man kann es wirklich so im Laufe der Zeit auch feststellen, also sie entwickeln sich. Sie kommen vielleicht mit Riesenpäckchen dort an und im Laufe der Zeit, hoffe ich, werden sie sie auch los. Manche sind vielleicht suchend und fragend oder in der Lebenskrise drin. Und wir hoffen, durch unser Programm, durch die Andachten, durch die Gottesdienste, durch die Gespräche, durch die Seelsorge, dass wir sie im Glauben weiter voranbringen können. Und da bedarf es Nachsorge. Ich finde das ehrlich gesagt schade und ich denke, Manu, du kannst das bestätigen. Es wird nicht so ganz aufgefangen. Also die Gäste fahren nach Hause und es bleibt so ein dickes Fragezeichen, wie geht's jetzt danach weiter? Haben die eine Gemeinde? Haben die so jemanden, der sie begleitet, den sie vielleicht mit irgendjemand noch einen Briefwechsel oder telefonisch in Kontakt? Also da bleiben noch viele Fragen offen. Und ich hoffe und ich wünsche mir auch bei jedem Gottesdienst, wenn irgendwas angekratzt ist, dass man hinterher noch die Möglichkeit hat zum Austausch, zum Gespräch. Ich habe mir sagen lassen, ihr habt nachher eine Kaffee, so ein Stehkaffee im Sitzen. Das ist ja auch eine gute Gelegenheit, dass man ins Gespräch gekommen, dass man wirklich nicht nur, was weiß ich, über die Fußball-Bundesliga redet, sondern darauf, wo es ankommt, auf Fragen des Glaubens, auf Tiefgang. Und ich hoffe, dass hier auch die Möglichkeit ist. Ja, anders ist es bei Paulus. Er nutzt die Gelegenheit. Im Schlussvers heißt es, dass er die Gemeinden stärkte. Und das wünsche ich mir auch für uns zu Gemeinden, dass wir wirklich da stark aufgestellt sind, dass wir tief im Glauben stehen und dass wir im Glauben wachsen, reifen und vorankommen, wie ein Baum, der langsam immer mehr Jahresringe auch bekommt. Glaube soll authentisch sein und er will im Alltag gelebt werden. Ist in unserem Leben erkennbar, dass wir Christen sind? Leben wir da authentisch? Machen wir den Unterschied? Nachsorge ist unwahrscheinlich wichtig. Paulus und Barnabas liegt jede Stadt am Herzen und dazu wollen sie jetzt noch einmal aufbrechen. In jede einzelne Stadt der ersten Missionsreise. Aber gerade in dieser Frage braut sich etwas zusammen. Es geht darum, wen nehmen sie mit? Ein zweiter Punkt, die Gewitterfront. Es braut sich etwas zusammen. Wie bei einem Gewitter, wo die Luft geladen ist und wo dunkle Wolken langsam aufziehen und es duster wird, es windig wird, so braut sich auch hier etwas zusammen. Das Missionsduo, das vorher so viele Wunder und Bekehrungen erlebt hatte, beißt sich jetzt an einer Personalfrage fest. Stein des Anstoßes ist Johannes Markus, der Vetter oder in manchen Übersetzungen der Neffe von Barnabas. Barnabas möchte ihn mitnehmen, aber Paulus ist strikt dagegen, was schon in der Einleitung deutlich wird. Barnabas aber wollte Johannes Markus mitnehmen. Vielleicht fragt ihr euch, was hat Paulus gegen Johannes Markus? Und dazu möchte ich das Rad ein wenig zurückdrehen. Wir befinden uns jetzt auf der ersten Missionsreise in der Apostelgeschichte Kapitel 13. Die Apostel Barnabas und Paulus haben Johannes Markus mitgenommen. Seine Funktion ist ein Diener. Das griechische Wort dafür, Manu, es verfolgt uns immer wieder, das griechische Wort dafür, Hyperetes, lässt eher auf praktische Dienste schließen. Also eher so ein bisschen der Mann fürs Grobe. Und Johannes Markus, Vers 13, kehrt von Pamphylien auf halber Strecke um. Die Elberfelder übersetzt es mit, er sonderte sich ab, was aber in meinen Augen zu hart ist. Eigentlich geht es darum, er trennte sich von ihnen. Und auch hier lohnt sich nochmal ein Blick in die Ursprache. Im Griechischen fällt auf, dass Lukas für das Mitnehmen, Paulus und Barnabas wollten Johannes Markus mitnehmen, unterschiedliche grammatische Formen verwendet. Bei Barnabas geht es eher darum, Johannes Markus einmalig mitzunehmen. Bei der Reaktion des Paulus in Vers 38 hat das gleiche Verb, aber im Präsens, also in der Gegenwartsform, eine ganz andere Note. Paulus weigert sich, Tag für Tag jemanden mitzunehmen, der unzuverlässig ist. Merkt ihr, das hat eine ganz andere Note. Lukas hat es hier etwas anders beschrieben. Als Johannes Markus damals wegging, wissen wir nicht genau, was war der Grund. Denkbar wären drei Ansätze. Das erste wäre, der Weg durch das Gebirge war gefährlich. Dort gab es häufig Überfälle. Ähnlich wie bei dem barmherzigen Samariter, der überfallen worden ist, wo es eine kurvenreiche Strecke entlang ging, so drohte auch hier die Gefahr, dass man überfallen wird. Ein zweiter denkbarer Grund wäre, es gab bald einen Wintereinbruch. Dann wäre sein Handeln sogar klug. Der sinnvoll, vor dem Winter abzubrechen, zu pausieren, die Pausetaste zu drücken und zu sagen, wenn das Wetter sich beruhigt hat im Frühjahr, dann geht es weiter. Allerdings hätten dann Paulus und Barnabas nicht auf ihn gehört. Sie sind weitergegangen. Ein dritter Grund wäre ein möglicher Rollenwechsel. Es könnte sein, dass es Johannes Markus nicht gefallen hat, dass sein Vetter Barnabas im Laufe der Reise quasi immer mehr und mehr in die zweite Reihe zurückgegangen ist. Als Barnabas die Reise begonnen hatte, war er als der Ältere und auch der Bekanntere der Leiter in Antiochia. Er hatte hohes Ansehen. Man kann das deutlich auch merken und nachlesen, immer der, der zuerst genannt wird, ist der Bekanntere, ist vielleicht der Wichtigere. Und Barnabas wird im Kapitel 13 als erstes genannt. Barnabas und dann folgen vier weitere, die in der Gemeinde Älteste sind in Antiochia. Aber im Laufe der Reise ändert sich das Ganze. Lukas berichtet hier eher wohlwollend für den Paulus. Aus dem Vize-Paulus ist mittlerweile ein gleichwertiger Leiter geworden, der im Auftreten sogar dominiert. In der Berichterstattung heißt es dann, Apostelgeschichte 13,13, Paulus und die um ihn waren. Man merkt nichts mehr von Barnabas. Einen vierten Grund würde ich ausschließen, das wären theologische Gründe. Dann hätte Barnabas seinen Neffen niemals vorgeschlagen und hätte gesagt, wir nehmen ihn mit, weil jemand, wo die Theologie nicht stimmt, der andere Ansichten hat, wo es im Glauben nicht passt, den hätten sie nicht mitgenommen. Der wäre für das Werk unbrauchbar. Die Frage ist, wie sieht Paulus das Ganze? Johannes Markus hatte sie in Pamphylien verlassen. Und Lukas verwendet hier, Kapitel 13, als Johannes Markus wegging, und hier in Apostelgeschichte 15,39 das gleiche Wort. Es geht darum, dass sie sich trennten. Auch Paulus und Barnabas trennten sich voneinander. Aber in Vers 38 benutzt Lukas ein ganz anderes Wort. Aphistemi bedeutet sich entfernen. Das hat so den Charakter, er hat sich ohne die Erlaubnis einfach vom Acker gemacht, aus dem Staub gemacht. Und das gibt dem Ganzen eine ganz andere Note. Und ihr könnt euch vorstellen, da hat sich jetzt, ähnlich wie bei dem Anspiel, etwas aufgestaut. Und jetzt kommt es zum Knall. Sie geraten scharf aneinander. Es fliegen förmlich die Fetzen. Paulus gilt ja als Eiferer. Und laut Luther kommen sie scharf aneinander. Die Elberfelder übersetzt dieses Wort Paroxysmos mit »Es entstand eine Erbitterung«. Im griechischen Wörterbuch lesen wir von einer gereizten Stimmung, also wieder so dieser Gewittercharakter. Es ist schwül und jetzt kommt es zum Knall. Und tatsächlich, es kommt zur Trennung. Das einleitende Wort dafür lässt darauf schließen, die Trennung hängt ganz ausschließlich mit diesem Streit zusammen. Es ging um die Personalfrage von Johannes Markus. Ich möchte aber auch noch auf eine zweite Sache eingehen, was ein möglicher Grund ist für die Trennung. Möglicherweise war es nicht nur die Personalfrage, sondern eine alte Rechnung, die sie noch von Antiochia offen hatten. Mein Mann ist Wehrführer und gerade so die Männer unter uns werden wissen, was ein Schwelbrand ist. Das heißt, es kokelt so langsam vor sich hin, es glüht noch ein wenig und ein klein wenig Luft und das Ganze entfacht wieder. Und so müsst ihr euch hier die Stimmung vorstellen zwischen Paulus und Barnabas. Ein Wort wie eben und es entflammt wieder neu. Die offene Rechnung, dieser Schwelbrand, den sie hatten, das war ein Konflikt aus Antiochia. Nicht ausgesprochen und der jetzt so langsam vor sich hin schwelte. Dieser sogenannte antiochische Konflikt steht in Galater 2. Eine alte Rechnung, wo Paulus mit dem Verhalten des Barnabas nicht einverstanden war. Er hat es aber vermutlich nicht angesprochen, zumindest lesen wir in Galater 2 nichts darüber. Vielleicht werdet ihr euch fragen, was war damals passiert? Also es war deutlich zeitlich vor diesem Entschluss, vor der zweiten Missionsreise. Petrus hatte damals immer Tischgemeinschaft mit den Heidenchristen gehabt. Und was normalerweise für den Judenchristen unüblich oder eigentlich wegen der ganzen Speisegesetze unmöglich ist. Und als jetzt die Leute um Jakobus, der Herrnbruder, also Bruder von Jesus, der Leiter in Jerusalem war, als Leute aus diesem Dunstkreis von Jakobus nach Antiochia kamen, da auf einmal ändert Petrus sein Verhalten und er zieht sich zurück. Er hat keine Gemeinschaft mehr mit den Nichtjuden. Barnabas tat das Gleiche und das nimmt ihm Paulus übel. Paulus sagt, er heuchelte mit. Paulus sah vielleicht hier viel weiter. Er sah weitreichende Folgen bei diesem Verhalten. Und das hätte ernsthafte Konsequenzen gehabt für die Gemeinde. Die Gemeinde hatte Tischgemeinschaft, sie hatte das Abendmahl. Judenchristen und Heidenchristen. Und wenn man das trennt, hätte das zur Folge gehabt, dass es auf Dauer zwei Gemeinden gegeben hätte. Eine Gemeinde der Judenchristen mit ihren Speisegesetzen, eine Gemeinde der Heidenchristen ohne Einschränkungen bei der Speise. Paulus sieht hier weiter. Er möchte das nicht. Er möchte eine Einheit. Er entfaltet das ja wunderschön im Epheserbrief, Kapitel 2. Juden und Heiden bilden den Leib Christi. Und das ist sein Wunsch und sein Ziel. Und deswegen gerät er hier auch so scharf mit Petrus aneinander. Mehr noch, er sieht die Gefahr bei den Galatern, dass sie wieder zurück zum Gesetz gehen und die Gnade Jesu außer Kraft setzen. Da haben wir sie wieder. Wir haben heute Morgen so oft darüber gesungen. Die Gnade Jesu. Er sieht die Gefahr, dass sie sich von der Wahrheit des Evangeliums entfernen. Und deswegen schreitet er ein. In unserem heutigen Text Apostelgeschichte 15 ging vorher das Apostelkonzil voraus. Und bei diesem Konzil hatte man genau diese Streitfrage nochmal beackert. Da hat man sich Gedanken gemacht. Wie kann man das lösen, dass Juden und Heidenchristen zusammenleben können? Man hat das Ganze geregelt. Man hat nur vier Einschränkungen gegeben. Also man hat sich auf das Wort besinnt und hat dann das Zusammenleben geregelt und hat die Heidenmission anerkannt. Und das ging unserem Text voraus. Vielleicht fragt ihr euch, warum hat Sabine diesen Text gewählt, weil er doch eigentlich gar nicht so zu mir passt. Ganz einfach, habe keine Ahnung, wie eure Gemeinde jetzt steht und hoffe, dass ihr keine Streitigkeiten habt. Aber wenn es so wäre oder wenn irgendwann etwas aufkommt, dann liegt es mir wirklich am Herzen, euch zu sagen, sprecht diese Streitigkeiten an. Lasst es nicht wie ein Schwelbrand langsam vor sich hinschwelen, sondern sprecht die Dinge konkret an. Ein bereinigter Konflikt gleicht einem Gewitter, das sich entladen hat. Unter geklärten Bedingungen lässt es sich einfacher leben. Die Personalfrage war ein Riesenthema vor dem Aufbruch in die zweite Missionsreise. Der antiochische Konflikt, die Frage Judenchristen, Heidenchristen, war ein Thema. Und ein möglicher dritter Grund könnte die Ausweitung der Gebiete sein bei der zweiten Missionsreise. Wie gehen wir vor? Welche Städte besuchen wir? Dazu komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Man könnte aber annehmen, dass dieser Streit dazu führt, dass die Missionsarbeit zum Erliegen kommt. Wenn zwei, die die Sache vorantreiben, Paulus und Barnabas, wenn die wollen, dass wirklich alle Städte besucht werden, dass die Christen vorankommen, dass sie ermutigt werden, dass sie ermahnt werden, dass sie Gemeinden bilden, dass sie in Gottes Wort bleiben. Und jetzt kommt es zur Trennung, könnte man eigentlich annehmen, die Sache Gottes kommt zum Erliegen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Es ist Gottes Herzenssache, dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Und der Heilige Geist führt es weiter voran. Nach diesem Gewitter klart es jetzt wieder auf. Die Missionsarbeit geht weiter und bei dieser Trennung werden die Karten nochmal ganz neu gemischt. Die Teams werden sogar durch diese Trennung verdoppelt. Barnabas reist mit Johannes Markus und Paulus mit Silas. Und diese neue Zusammenstellung ist sogar vorteilhaft. Barnabas und Johannes Markus stammen aus Zypern. Und sie haben als Diaspora-Juden, also Juden, die von Jerusalem vertrieben wurden, sie haben noch Kontakt zu Zypern und sie haben quasi ein Heimspiel. Sie können an Kontakte anknüpfen, die sie vorher durch ihre Herkunft hatten. Und ein zweites, beim zweiten Team, Paulus und Silas, hat es auch Vorteile, dass Paulus Silas mitnimmt. Silas hat zum einen die römische Staatsangehörigkeit, was für Reisen im Römischen Reich absolut von Vorteil sein kann. Und ein zweites, Silas ist absolut kompetent. Er gilt als Co-Autor der Thessalonicher Briefe. Er ist geistlich kompetent. Er hat, das lesen wir in Vers 32, die Gemeinde in Antiochia weiter unterwiesen und ermutigt und ermahnt. Also genau das gemacht, was Paulus und Barnabas auch auf ihrer Missionsweise machen wollen. Er erweist sich als fähiger Mitarbeiter. Erinnert ihr euch noch an Johannes Markus? Er war als Diener damals mitgenommen worden. Ein Mann für praktische Dienste, also eher, ich sag mal, für das Grobe. Und Silas ist geistlich kompetent, also wesentlich mehr als Johannes Markus hätte sein können. Interessanterweise, und das ist eine Besonderheit im Vers 34, steht dieser Vers manchmal nicht in der Bibel drin. Entweder, ist er eingeklammert oder hat so Sternchen. Dieser Vers ist nicht besonders gut überliefert. Aber er erklärt, warum Silas vor Ort war. Zunächst sollte er eigentlich zurück nach Jerusalem, aber er entschließt sich, dort zu bleiben. Da heißt es in Vers 34, es gefiel aber Silas, dort zu bleiben. Das heißt, es hat noch einen weiteren Vorteil. Silas ist direkt vor Ort in Antiochia und Johannes Markus, der mit der Jerusalemer Gemeinde verwurzelt ist, im Haus seiner Mutter fanden Hauskreise statt, er hätte erst anreisen müssen. Das heißt, Paulus war direkt handlungsfähig, währenddessen Johannes Markus erst hätte anreisen müssen. Und jetzt möchte ich euch den Umfang der Missionsreise zeigen. Und dafür bräuchte ich zunächst mal die erste Landkarte. Ja, es ist sehr hell, aber ich hoffe, ihr könnt den grünen Strich erkennen. Das ist die erste Missionsreise. Das waren die Städte, die Paulus und Barnabas besucht hatten. Es geht bis nach Galatien hoch und dann auf dem Rückweg wieder zurück, die gleiche Strecke, wo sie zurück dann in Antiochia wieder landen und alle Städte nochmal besuchen und ermutigt haben. Das war der Plan, das war das Ziel für diese jetzt zweite Missionsreise und diese Städte wollten sie bereisen. Prägt euch die grüne Strecke ein, jetzt kommt die blaue. Merkt ihr den Umfang? Wesentlich mehr als das, was sie eigentlich hätten bereisen wollen. Es bleibt die Frage mit Barnabas an der Seite, ob die zweite Missionsreise in diesem Umfang erfolgt wäre wie die erste. Natürlich ist mir klar, dass der Heilige Geist der eigentliche Missionar ist, dass Paulus nachts eine Vision hatte und dass er von einem Engel nach Mazedonien gerufen wurde. Aber trotzdem als Frage, wäre die zweite Missionsreise so zustande gekommen, wenn Barnabas an der Seite gewesen wäre? Ein letztes. Und das werdet ihr nicht in Kommentaren finden, aber ich finde es unwahrscheinlich wichtig. Also prüft das, was ich jetzt sage, es ist quasi Sondergut Sabine. Dass Barnabas an Johannes Markus festhält, ist unwahrscheinlich wichtig. Zunächst möchte man ja denken, ist doch ganz logisch, Blut ist näher als Wasser. Natürlich hält Barnabas an seinem Neffen oder Vetter fest. Aber ich glaube, es hat noch einen weiteren Grund. Er geht ja dabei ein hohes Risiko ein. Durch dieses Festhalten an seinem Neffen kappt er gleichzeitig die Beziehung zu Paulus. Vielleicht werdet ihr euch fragen, ist es das wert? Sollte man dieses Risiko eingehen? Lohnt es sich, die Verbindung zu dem großen Apostel Paulus zu kappen? Wisst ihr, das, was Barnabas hier macht, das erinnert mich an einen Reitlehrer, der seinem Schützling hilft, wenn er vom Pferd gefallen ist. Man sagt ja, wenn jemand vom Pferd fällt, dass man sofort wieder aufstehen soll und aufs Pferd gehen soll. Ansonsten setzt sich Angst fest und man geht nie wieder drauf. Ich glaube, das, was Barnabas hier mit Johannes Markus macht, ist so ähnlich. Das erste Mal ist Johannes Markus gescheitert, als er in Pamphylien umdreht, als er sich von ihnen trennt. Und wenn jetzt das zweite Mal das Vertrauen gegen ihn ausgesprochen wird, gleicht das einem Johannes Markus, der in der Mitarbeit runtergefallen ist, der durchs Raster gefallen ist, der am Boden liegt und eigentlich unbrauchbar erscheint. Aber das, was Barnabas hier macht, das ist ein riesiger Vertrauensvorschuss. Er vertraut seinem Neffen, dass er für das Werk brauchbar ist. Und dieses Vertrauen zahlt sich aus. Interessanterweise erwähnt Paulus ihn später noch dreimal in seinen Briefen, Kolosser 4, Philemon 24 und 2. Timotheus 4, 11, wo Paulus sogar sagt, dass Johannes Markus nützlich ist. Das ist interessant, aus dem Mund des Paulus, Johannes Markus ist nützlich, er ist brauchbar, er ist wichtig. Petrus, zu dem Johannes Markus auch eine sehr enge Beziehung hat, Petrus nennt ihn in 1. Petrus 5, Vers 13 seinen Sohn, also eine ganz enge Beziehung. Und aus dieser engen Beziehung bekommen wir unwahrscheinlich viele Informationen. Johannes Markus ist der Autor des Markus-Evangeliums. Denkt mal einen kleinen Augenblick nach, was passiert wäre, wenn Johannes Markus nicht zur Mitarbeit mehr zu motivieren gewesen wäre. Kein Mitarbeiter zunächst auf der Reise von Barnabas, kein Mitarbeiter von Paulus, kein Mitarbeiter von Petrus, kein Markus-Evangelium. Es ist enorm, was aus diesem Menschen geworden ist, wie quasi der Knoten geplatzt ist. wie quasi Barnabas mit ihm nochmal die zweite Meile gegangen ist, wo er unwahrscheinlich viel Geduld mit ihm hatte und sagt, komm, wir machen das nochmal und nochmal und nochmal, so lange, bis er es begriffen hat. Vielleicht fragt ihr euch, was aus Paulus und Barnabas geworden ist. Sie haben sich getrennt. Blieb es bei der Trennung? War die Verbindung gekappt bis in alle Ewigkeit? Nein. 1. Korinther 9, Vers 6 gibt uns die Antwort darauf. Also der 1. Korintherbrief ist etwa 5 Jahre nach dem Aufbruch zur zweiten Missionsreise geschrieben worden. Und Paulus berichtet sehr wohlwollend von Barnabas. Er stellt sich mit ihm auf eine Stufe und bezeichnet sich und Barnabas als Apostel. Er vergleicht sich mit ihm und da geht es darum, sollte ein Apostel von der Gemeinde leben oder trägt er selbst zu seinem Unterhalt bei? Und im ganzen Kapitel 9 entfaltet Paulus das. Und hier erwähnt er nochmal Barnabas. Also keine endgültige Trennung. Es versöhnt sich wieder. Und diese Trennung, sie war auch einvernehmlich. Das griechische Wort apelon sagt es ganz deutlich. Sie beide trennten sich voneinander. Also ein Willensakt von beiden. Eben bei eurem Anspiel, da war das ja eher so ein bisschen ungleich. Ruthild, du wusstest ja nicht so richtig, wie ist dir geschehen. Und Manu war da eher so die Massive. Aber hier bei Paulus und bei Barnabas hält es sich eher die Waage. Also sie wollen das beide. Und diese Trennung hat noch einen weiteren Effekt. Sie trug mit dazu bei, dass sich Paulus mehr und mehr von Antiochia als sendende Gemeinde löste. Man kann das daran erkennen, wie die beiden zunächst bei der ersten Reise ausgesegnet worden sind und wie sie jetzt für die zweite Reise verabschiedet werden. Apostelgeschichte 13,3 heißt es, dass damals ein Fasten und Beten vorausging. Die Ältesten legten Barnabas und Paulus segnend die Hände auf. Und jetzt beim zweiten Mal, es ist viel weniger, man übergibt sie der Gnade des Herrn. Und hier verliert sich auch die Spur von Barnabas. Wir lesen ab hier nichts mehr in der Bibel von Barnabas. Die Spur verliert sich, wir lesen nichts von einem Segen von seiner Gemeinde in Antiochia, wo er lange Zeit Leiter war. Er reist nach Zypern, wir wissen nichts über den Erfolg der Reise mit Johannes Markus. Wir lesen nichts darüber, ob und wie er zurückkehrt. Und dennoch verdanken wir ihm unwahrscheinlich viel, vielleicht viel mehr als die Bibel hier preisgibt. Ich hatte im Rahmen meiner wissenschaftlichen Abschlussarbeit, also da muss man sich mit rumschlagen, wenn man im vierten und letzten Jahr ist beim Studium am theologischen Seminar. Und ich hatte mir als Thema genommen Barnabas und seine Bedeutung für das Urchristentum. Seine Stellung zu den einzelnen Gemeinden und Personen und seine Auswirkungen von seinem Wirken und Handeln. Mir ist der Barnabas da nochmal so richtig lieb geworden. Ohne Barnabas, glaube ich, wäre Mission kaum denkbar. Barnabas war es, der Paulus in der Gemeinde in Jerusalem eingeführt hat. Kapitel 9, Apostelgeschichte 9. Jerusalem, die Ältesten haben nicht so richtig geglaubt, dass Paulus, dieser Eiferer, dieser Verfolger der Christenheit, dass er jetzt zum Nachfolger geworden war. Aber Barnabas ist wie so ein vermittelnder Kitt und führt ihn in Jerusalem ein. Barnabas war es auch, der Paulus nach Antiochia geholt hatte. Barnabas war als erstes in Antiochia und er merkte, was sich dort tat. Barnabas, ein Mann voll des Heiligen Geistes und stark im Glauben, wie es in Apostelgeschichte 11,24 heißt. Er merkte, hier tut sich was. Hier ist Gottes Geist am Wirken. Und auch wir sollen etwas tun. Er hatte aber auch als Leiter direkt gemerkt, dass die Personaldecke dünn war, dass er Hilfe und Unterstützung brauchte. Was macht er? Er geht zu Paulus nach Tarsus und holt ihn nach Antiochia. Und von dort brechen sie auf zur ersten Missionsreise. Barnabas, ein gutes Vorbild im Glauben. Selbstlos verkauft er seinen Acker. Apostelgeschichte 4 gibt das Geld den Ältesten, legt es vor ihre Füße und will, dass sie es für Gottes Reich und seine Gemeinde verwenden. Er war ein Ermutiger und ein guter Leiter. Und ihm verdanken wir unwahrscheinlich viel. Vielleicht mehr, als die Bibel preisgibt. Und das wünsche ich mir auch in der heutigen Zeit, dass es mehr Barnabasse gibt, vom Charakter her, voll des Heiligen Geistes, stark im Glauben, Ermutiger, die die Sache Gottes voranbringen, die einen Blick für den Nächsten haben, die Vertrauen in ihre Mitarbeiter haben, die gute Leiter sind. Nachdem wir jetzt so lange im Text geschürft haben, fragt ihr euch wahrscheinlich, was hat das Ganze mit mir zu tun? Was will uns der Text heute sagen? Deswegen fasse ich das Ganze nochmal ein bisschen zusammen. Gute Leiter achten auf ihre Gemeinde und haben aber auch den Einzelnen im Blick. Gute Leiter haben Geduld mit ihren Mitarbeitern, sie sprechen ihnen Mut zu. Sie fördern ihre Mitarbeiter, sie haben Vertrauen in sie. Sie helfen ihnen, ihre Gaben zu entdecken und einzusetzen. Und wenn es sein muss, gehen sie auf die zweite Meile mit ihnen. Und danach entwickeln sie sich oft zum Positiven weiter, wie Johannes Markus es durch die Einwirkung von Barnabas getan hatte. Leiter und Christen haben ihre Mitmenschen im Blick. Sie sollen ihnen helfen, dass sie wieder auf die Beine kommen. Sie sollen sie ermutigen, weiterzumachen. Und ein Wunsch für die Gemeinde. Meinungsverschiedenheiten sollten offen angesprochen werden. Konflikte sollten offen und ehrlich ausgetragen werden. Achtet auf Stimmung und sprecht Konflikte und Probleme an. Bereinigte Konflikte bringen die Sache Gottes wieder voran. Der Text zeigt aber auch, dass Konflikte nicht nur etwas Negatives haben. Das heißt jetzt nicht, dass ihr euch da die Köpfe einschlagen sollt und bis aufs Blut streiten und trennen sollt. Das auf keinen Fall. Aber ein Konflikt kann auch immer einen positiven Aspekt haben. Denkt an die Trennung von Paulus und Barnabas. Ein getrenntes Team, ein doppeltes Team, heißt doppelte Möglichkeiten. Dieser Konflikt, und das zeigt die erste Christenheit, hat mit dazu beigetragen, dass sich das Christentum weiter verbreitet. Besonders in Zeiten der Verfolgung und Entspannung ist dennoch oder vielleicht deshalb das Christentum noch mehr gewachsen. Es kann dem Evangelium nichts entgegenstellen. Das Evangelium lässt sich nicht aufhalten und das ist für mich das absolut Mutmachende. Es ist Gottes Herzenssache, dass Gottes Wort unter die Menschen kommt. Einer unserer Lehrer, Steffen Schulte, sagt immer, das Evangelium ist wie Wasser, es muss fließen. Also ein stehendes Gewässer ist schlecht. Gottes Wort muss weitergegeben werden. Und das wünsche ich mir auch für eure Gemeinde, dass ihr es weitergebt, dass ihr authentisch im Glauben seid. Und ja, egal, wer gerade wie sich verhält, geht offen und ehrlich miteinander um und sprecht Konflikte an. Im Wohle der Sache Gottes. Amen.